HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Sein Forschungsgebiet ist die Welt der Viren, und zwar der hochansteckenden Viren. Professor Stefan Becker. Er leitet das Institut für Virologie an der Uni Marburg und forscht mit seinem Team derzeit an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Er sagt, wegen der Globalisierung müssen wir uns vorbereiten auf die weltweite Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Wie hat das neue Coronavirus, das zuerst in China aufgetreten ist, seinen Arbeitsalltag verändert? Wie gefährlich ist das neue Virus und was fasziniert ihn so an Viren? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Stefan Becker in HR Info, das Interview. Herr Becker, Sie forschen an der Uni Marburg ja schon seit vielen Jahren über Viren. Was ist Ihr Lieblingsvirus?
Das ist eine schwierige Frage mit dem Lieblingsvirus. Also das Virus, mit dem wir am meisten arbeiten, das ist Ebola-Virus und Marburg-Virus. Natürlich, was kann man in Marburg schon anderes machen, als mit dem Marburg-Virus zu arbeiten?
Aber haben Sie eine gewisse Leidenschaft für Viren? Kann man das so sagen?
Also ich bin fasziniert von Viren, das kann man schon sagen. Ich finde, Viren sind wirklich sehr interessante Organismen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Das sind also quasi ja winzige Partikel, winzige Teilchen, die in eine Zelle eindringen und dann die Zelle komplett umprogrammieren. Und das mit einer wirklich minimalen Ausstattung. Und das finde ich schon sehr interessant.
Das klingt schon ein wenig virusaffin, würde ich mal sagen. Für mich als Laien ist es ja so, also ich stelle mir Viren einfach nur so als böse Krankheitserreger vor. Sehen Sie das durch Ihre Brille anders?
Naja, teilweise würde ich sagen. Also auf der einen Seite sind natürlich die Viren diejenigen Organismen oder diejenigen Krankheitserreger, die uns dann Schnupfen bringen oder Husten oder schlimmere Krankheiten. Auf der anderen Seite wissen wir heute, dass Viren wirklich zu unserer Welt, zu unserer Umgebung und zu uns selbst auch gehören. Also wir bestehen ja zu großen Teilen aus unseren eigenen Körperzellen, aber darüber hinaus gibt es halt ganz viele Bakterienzellen in unserem Darm zum Beispiel, die wesentlich sind dafür, dass wir gesund bleiben, also dass wir unsere Nahrung gut verdauen können. Für unser Immunsystem sind die wichtig. Und diese Bakterienzellen, die werden befallen von Viren. Und das heißt also, wir haben deutlich mehr Viren als Bakterienzellen und natürlich viel, viel, viel mehr als unsere Körperzellen. Und diese Viren, die sind wichtig dafür, dieses Bakterium-Universum, was in unserem Darm ist, zu regulieren. Insofern sind Viren tatsächlich auch was Positives, nicht nur was Negatives.
Sie beschäftigen sich ja vor allem mit den sogenannten hochpathogenen Viren, also mit den hoch ansteckenden Viren. Das Institut für Virologie an der Uni Marburg, das Sie leiten, ist ja so ein Hotspot der Virenforschung, kann man sagen. Da sitzt ganz viel geballte Kompetenz. Deswegen forschen Sie dort auch jetzt an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Was ist da gerade bei Ihnen los? Kann man sich das so vorstellen wie Ausnahmezustand, Hektik? Stress?
Ja, das ist so. Also während solcher Ausbrüche, das ist ja nicht der erste, in dem wir mitarbeiten, sondern wir sind seit 2003 eigentlich bei jedem größeren Ausbruch dabei und versuchen Gegenmittel zu entwickeln oder die Viren, die dann manchmal noch unbekannt sind, zu identifizieren. Und jedes Mal ist das sehr ähnlich. Also die Arbeit in dem Institut, speziell dann in meiner Arbeitsgruppe, die ändert sich deutlich. Also es gibt natürlich mehr Arbeit, es gibt spannende Zeiten. Es gibt Zeiten, wo man einfach nicht so richtig weiter weiß. Das ist ein Stück Ausnahmezustand. Auf der anderen Seite ist das genau auch, sind es genau diese Situationen, die wir uns vorgenommen haben, eben mitzuhelfen, zu verbessern. Also, dass wir bei solchen Ausbrüchen eben dann da sind. Wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viel Expertise gewonnen, wie man mit solchen Ausbrüchen umgeht, wie man die Viren, diese neuen Viren erforscht. Und wie man auch Gegenmittel findet, beziehungsweise auch Impfstoffe, sodass das eigentlich für uns eine wichtige Situation ist. Also nicht nur eine unwillkommene Unterbrechung, sondern eigentlich solche Situationen es sind, in denen wir die Expertise, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, auch anwenden können.
Sie klingen sehr sachlich, Sie sind ein ganz ruhig wirkender Wissenschaftler. Aber natürlich gibt es diese Frage, die jetzt alle so im Kopf haben, wie gefährlich ist das neue Coronavirus eigentlich für uns Menschen? In China sind immerhin schon über 2000 Menschen daran gestorben, über 70.000 haben sich daran infiziert. Was sagen Sie auf diese Frage? Ohne Panik zu schüren natürlich.
Ja, also das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Wenn man derjenige ist, der an dieser Virusinfektion erkrankt ist und möglicherweise schwer erkrankt ist, dann ist das eine andere Blickweise auf dieses Virus als die eines etwas abgekühlten Virologen, der sagt, wir haben 100.000 Infektionen, wahrscheinlich viel, viel mehr, die man alle nicht entdeckt, weil sie mild verlaufen oder asymptomatisch verlaufen. Und dann sieht man eigentlich nur in der Weltöffentlichkeit oder in den Statistiken im Moment auf jeden Fall die Fälle, die schwer verlaufen und dann auch die Todesfälle. Das kann man ganz gut nachweisen. Die Fälle, die mild verlaufen, lassen sich oftmals gar nicht entdecken. Sodass man dann, wenn man von außen auf dieses Coronavirus drauf guckt, muss man sagen, das ist eine ernstzunehmende Situation, eine schwierige Situation. Und wenn man dann anfängt zu vergleichen mit anderen Virusinfektionen, dann werden wir wahrscheinlich schließlich und endlich darauf hinauslaufen, dass wir sagen, dieses Coronavirus ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie so eine saisonale Influenza-Welle.
Was wissen Sie denn eigentlich schon über dieses neue Virus? Also man nimmt ja an, dass es seinen Ursprung auf einem Wildtiermarkt hatte in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan. Also wurde es von einem Tier auf den Menschen übertragen und was können Sie daraus für Rückschlüsse ziehen?
Na, das erinnert halt an viele anderen Viren, die so hochpathogen sind, also so stark krankheitsauslösend und auch so gefährlich, dass nämlich diese Viren von Tieren auf den Menschen überspringen. Das war 2003 mit dem SARS so. Das war interessanterweise auch so 1967 mit dem Marburg-Virus, was dann auch von Affen auf den Menschen übertragen worden ist. Also es sieht so aus, als ob manche Viren von Tieren für den Menschen einfach schwer verträglich sind. Dass unser Immunsystem darauf nicht vorbereitet ist, dass wir falsch reagieren auf diese Virusinfektion. Und oftmals ist es so, dass diese veränderte Immunantwort auf diese Viren dann schließlich auch das der Grund dafür ist, dass diese Erkrankung für uns dann so gefährlich wird.
Sie waren ja schon beteiligt an der Erforschung vieler Viren, wie zum Beispiel, haben Sie eben schon gesagt, Marburg-Virus und das Ebola-Virus. 2003 haben Sie auch maßgeblich das SARS-Virus mitentdeckt und haben auch den Impfstoff gegen die Schweinegrippe und das Ebola-Virus mitentwickelt. Hilft Ihnen das jetzt, was Sie in den letzten Jahren über andere Viren erforscht haben, bei diesem neuen Virus? Oder ist das ganz anders wieder?
Natürlich ist jedes Virus anders, aber hier hilft das wirklich, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und besonders helfen uns natürlich unsere Untersuchungen an dem MERS-Coronavirus. Das ist 2012 ausgebrochen und ist immer noch vorhanden in Saudi-Arabien, löst da immer wieder Erkrankungen aus, die von Kamelen hierbei auf den Menschen übertragen werden. Und die Arbeiten, die wir mit dem MERS gemacht haben, die lassen sich sehr gut übertragen auf die Arbeiten mit dem neuen SARS-Coronavirus.
Was würden Sie sagen, treibt Sie an als Wissenschaftler? Sie wollten, Sie wollten aber ursprünglich mal Apotheker werden. Sie haben Pharmazie studiert. Ja, sind dann aber stimmt. doch an den Viren hängen geblieben, sozusagen.
Ja, genau. Nein, ich bin dazu gekommen. Ich bin Apotheker. Ich habe dann ja in einer Apotheke gearbeitet nach meinem Studium und habe dann aber gemerkt, dass ich gerne dass mich interessieren, wie Dinge ablaufen. Ich versuche zu verstehen, wie die Mechanismen besonders natürlich hinter zellulären Vorgängen. Und das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und dann habe ich mich entschieden, nach diesem Jahr in der Apotheke dann eben in die Forschung zu gehen, habe dann eine Doktorarbeit gemacht auf dem biochemischen Gebiet. Und was mich antreibt, das ist wirklich zu verstehen, wie funktioniert das. Ja.
Geht es auch darum, Leben zu retten?
Das ist mir zu hoch gegriffen. Ich sehe mich eigentlich nicht als Lebensretter. Ich sehe mich eher als jemand, der versucht, Probleme zu lösen.
Herr Info, das Interview heute mit Stefan Becker. Er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität in Marburg. Dort wird in einem Hochsicherheitslabor an hoch ansteckenden Viren geforscht. Und im Augenblick arbeiten Sie ja mit Hochdruck daran, einen Impfstoff zu finden, zu entwickeln gegen das Coronavirus. Wie geht man da vor?
Ja, zunächst mal macht man das nicht alleine. Also wir machen das im Verbund mit einigen anderen Forschern hier aus Deutschland. Dieser Verbund ist aufgebaut worden in den letzten Jahren und findet statt innerhalb dieses Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Und wie man vorgeht, wir haben uns entschlossen, solche Impfstoffe zu bauen, die man quasi Impfstoffplattformen nennt. Man hat dann also quasi einen Teil dieses Impfstoffs immer fertig und flanscht dann einen weiteren Teil jetzt von diesem neuen Coronavirus zum Beispiel an den Teil, der schon fertig ist, sodass man dann relativ schnell eben einen kompletten Impfstoff erhält. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie so ein Lego-Auto. Sie haben das Lego-Auto fertig, nur die Reifen fehlen Ihnen noch, die packen Sie dann dran und dann ist das Ding fertig. Und es ist natürlich wesentlich schneller, quasi so ein Auto fertig zu bauen mit ein paar Reifen, als wenn Sie das von Anfang an neu bauen
müssen. Also man fängt nicht immer
wieder
bei Null an.
Genau, Sie fangen nicht bei Null an.
Es ist ja so, weltweit arbeiten gerade viele verschiedene Institute und Unternehmen an so einem Impfstoff gegen diese neue Lungenkrankheit Covid-19, die ja durch das Coronavirus ausgelöst wird. Also ich habe gelesen, die USA sind da dran, Kanada, Israel, China, um nur einige zu nennen, aber auch eben Sie in Marburg. Sie sagten gerade, man stimmt sich ab, man arbeitet schon zusammen, aber gibt es international so eine Art Wettrennen?
Also dazu muss man vielleicht wissen, dass in den letzten Jahren sich auf dem Gebiet von diesen hochpathogenen Viren, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und das, der Auslöser war die Ebola-Virus-Epidemie in Westafrika. Da hat die Politik und wir alle haben verstanden, dass solche Viren, die man zwar als dramatisch und als hochgefährlich angesehen hat bis dahin, aber nicht als irgendwas, was die öffentliche Gesundheit und auch die weltweite öffentliche Gesundheit gefährden könnte. Als sowas hat man das nicht wahrgenommen. Also man hat Ebola verstanden als ein Virus, was wirklich viele Menschen umbringen kann, wenn sie damit infiziert werden. Aber die Gefahr, mit Ebola-Virus infiziert zu werden, hat man als sehr, sehr gering angesehen. Und dann kam dieser große Westafrika-Ebola-Virus-Ausbruch, wo dann eine ganze Region plötzlich destabilisiert wurde. Und da hat man verstanden, diese Viren können auch wirklich eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen und auch weltweit, regional und weltweit. Und dann wurden Mechanismen entwickelt, international angeleitet durch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, um sich besser vorzubereiten auf Ausbrüche mit diesen Viren. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Und ich sehe meine Arbeit eigentlich darin, Menschen zusammenzubringen, Forscher zusammenzubringen, Ideen zusammenzubringen. Und das, denke ich, ist so der wichtigste Teil meiner Arbeit.
Wie lange wird es denn dauern, bis man den neuen Impfstoff auf den Markt gebracht hat? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt sage, das dauert anderthalb Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahre, dann sind alle enttäuscht. Aber das ist, glaube ich, realistisch. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass normalerweise die Entwicklung eines Impfstoffes 15 Jahre dauert, dann ist das schon eine relativ gute Leistung, finde ich. Und ich glaube, aber mit diesem Zeitrahmen muss man wahrscheinlich rechnen. Das ist also zum einen mal, was wir vorhin besprochen haben, wie schnell man dann so einen Kandidatenimpfstoff produzieren kann. Das ist das eine. Aber dann muss man diesen Impfstoff eben testen. Der muss dann in Zellkultur, dann in einem Tiermodell getestet werden. Dann muss er produziert werden unter ganz bestimmten Qualitätskriterien und muss dann schließlich in einer klinischen Studie getestet werden, sodass man sagen kann, dieser Impfstoff ist sicher. Die Nebenwirkungen, die davon ausgehen, sind tolerabel. Und wahrscheinlich wird der Impfstoff dann schützen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man weitergehen in der klinischen Entwicklung und kann dann tatsächlich in einem Ausbruchgeschehen überprüfen, ob der Impfstoff auch schützt gegen die Erkrankung, die man möchte. Und dann erst kommt es zur Zulassung.
HR-Info, das Interview mit dem Virologen Stefan Becker. Er ist Chef des Instituts für Virologie an der Uni Marburg und mit seinem Team maßgeblich beteiligt an der weltweiten Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Herr Becker, Sie wissen das, in unserer Sendung gibt es immer ein kleines Ritual. Das ist die Interviewbox, die steht hier neben mir. Und die befüllen wir für jeden Gast immer wieder neu. Und hören Sie jetzt mal bitte ganz genau zu. Ich habe für Sie Folgendes da reingelegt.
Es war eine rauschende Eröffnungsfeier einer neuen Filiale.
Hat sie was von irgendwelchen kranken Leuten erwähnt? Im Flugzeug oder am Flughafen?
Nein, sie hat nur gesagt, sie hätte einen Jetlag.
Mom? Nein, geh rauf in dein Zimmer, Schatz.
Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff.
Am Tag 1 waren es 2 Menschen, danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern.
Wow, Horrorfilm. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Also ich weiß es nicht genau. Ich ich habe den Film, glaube ich, nicht ganz gesehen, aber das hört sich nach diesem Film Contagion an, ist das so?
Ja, genau. Das waren ein paar kurze Schnipsel aus diesem Film von Steven Soderbergh mit Gwyneth Paltrow und Matt Damon in den Hauptrollen. In dem Film geht es um eine weltweite Ausbreitung eines tödlichen Virus. Und die Geschichte ist so, bei einer Geschäftsreise nach Hongkong infiziert sich eine Amerikanerin mit diesem tödlichen Virus. Das breitet sich dann rasend schnell auf der gesamten Erde aus, durch eben die globale Vernetzung. Millionen von Menschen sterben in kurzer Zeit daran. Es wird dann zwar ein Impfstoff entwickelt, aber da nicht genügend von diesem Impfstoff für alle hergestellt werden kann, bricht eine Massenpanik aus. Ist das in Ihren Augen so eine völlig übertriebene Hollywood-Katastrophengeschichte oder halten Sie das für ein mögliches Szenario?
Also ganz bestimmt nicht für dieses Coronavirus, was wir jetzt haben. Ganz bestimmt nicht. Der Film, fand ich, war gut gemacht. Diese Ausbreitung, also das Ausbreitungsgeschehen, das war nicht völlig unplausibel.
Aber hier in Deutschland hat es ja ganz ähnlich angefangen. Ne? In Bayern bei dieser Firma Webasto, da hatte eine Frau aus China, die mit dem Virus infiziert war, ihre Kollegen bei einer Schulung angesteckt.
Genau. Das machen wir regelmäßig so, wenn wir uns im Winter mit anderen Menschen zusammentun, die an Influenza erkrankt sind. Dann stecken wir uns auch reihenweise an. Interessant war bei diesem Bayern-Ausbruch, soweit ich das jetzt sehe, dass wirklich von einer Person aus dann doch relativ viele sich angesteckt haben. Mhm. Was uns zu dem Zeitpunkt dann gezeigt hat, dass dieses neue Coronavirus eben nicht schwer zu übertragen ist, sondern leicht zu übertragen ist und außerdem auch sich schon überträgt, wenn die kranken Personen noch nicht so richtig schwere Symptome zeigen. Und das war so ein Moment, wo wir alle gedacht haben, ja, okay, da die Ausbreitung wird anders aussehen, als wir das von dem SARS-Coronavirus erlebt haben, als wir das während dieses SARS-Ausbruchs 2003 erlebt haben und auch anders als der MERS-Ausbruch, der jetzt momentan immer noch in Saudi-Arabien stattfindet. Dadurch, dass Patienten auch das Virus übertragen können, schon zu frühen Zeitpunkten in der Infektion, ist es natürlich schwer, das durch reine Quarantänemaßnahmen einzudämmen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin total überrascht, dass das gelungen ist in Bayern. Also da gab es ja offensichtlich außerhalb von diesem Unternehmen keine Infektion. Und dass wir momentan so wenig Fälle in Deutschland haben, finde ich auch ein gutes Zeichen, dass auf jeden Fall die Ausbreitung verlangsamt werden kann durch Quarantänemaßnahmen und durch Aufmerksamkeit vor allen Dingen.
Interessant ist, dieser Film Contagion stammt ja aus dem Jahr 2011. Wenn man mal bei YouTube das aufruft, dann kann man sehen, der wird aktuell sehr viel hochgeladen und man kann dann darunter aktuelle Kommentare lesen, wie zum Beispiel jetzt wieder im Realkino in ihrer Nachbarschaft mit Coronavirus. Oder ein anderer Kommentar, Filme waren schon immer eine Vorbereitung auf zukünftige Ereignisse. Offenbar bedienen solche Stoffe ja gewisse Urängste in uns oder auch so eine gewisse Lust an der Angst. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja ständig umgeben von diesem Thema gefährliche Viren. Sind Sie persönlich ganz frei von Ängsten?
Nein, auf keinen Fall. Ich möchte mich auch nicht gerne anstecken, das ist doch klar. Das ist einfach, das ist menschlich, das ist in uns drin. Manche von den Szenen erinnern einen ja ein bisschen an das Mittelalter und das erinnert uns, glaube ich, daran, dass unsere Gefühlsausstattung irgendwie sich nicht so dolle geändert hat in den letzten paar hundert Jahren.
Gucken wir nochmal auf das Verhalten der Menschen. Als die ersten Fälle hier aufgetreten sind, da waren in vielen Apotheken dann ganz schnell die Atemschutzmasken ausverkauft. Da haben viele schon einigermaßen panisch reagiert, obwohl man mit so einer Maske sich ja, glaube ich, überhaupt nicht vor dem Virus schützen kann, oder?
Also ich weiß nicht, ob man das Panik nennen kann, wenn Menschen versuchen, sich vor der Ansteckung zu schützen. Ich glaube, das ist völlig normal. Dass das nicht so gut geht mit den Masken, das steht ja auf einem anderen Blatt. Vielleicht ist tatsächlich so ein Weg, sich dem anzunähern, wie man sich jetzt schützen kann oder wie man die Panik vermeidet, ist möglicherweise auch mal zu überlegen, was können wir denn selbst tun gegen die Erkrankung oder wie können wir uns selbst schützen, aber auch andere schützen.
Hände waschen, ne? Das ist ja der Rat, den man immer wieder hört.
Waschen, das ist das, was einen selbst schützt, was vielleicht auch andere schützt. Aber mir geht es eigentlich mehr darum, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit nochmal genauer anzugucken. Also dass man, und das ist ja dann oft auch der Grund, die Hilflosigkeit und Angst, warum Menschen sich dann eben irrational verhalten. Und ich glaube, so hilflos sind wir gar nicht. Wir haben ein Gesundheitssystem, was wirklich gut funktioniert. Wir haben viele Möglichkeiten, die Erkrankten eben zu behandeln. Also ich denke, wir sollten aufhören, so wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, sondern einfach mal zu gucken, wir sind nicht völlig hilflos. Ja.
Aber wir leben doch mittlerweile in einer globalisierten Welt. Wir fliegen überall hin, bewegen uns zwischen den Kontinenten hin und her. Firmen arbeiten international zusammen. Können wir Viren überhaupt daran hindern, sich weltweit immer mehr auszubreiten?
Nein, das können wir nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist etwas, mit dem wir leben müssen. Und das ist die andere Seite der Globalisierung. Das, so schön das auf der einen Seite ist, eben weltweit zu verreisen und viel zu verreisen, sehen wir dann auf der einen Seite diese Effekte auf das Klima. Auf der anderen Seite sehen wir dann die Effekte auf weltweite Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Das ist die Botschaft.
Bislang weiß man ja von 16 Fällen in Deutschland, während in China offiziell mehr als 70.000 Menschen mit dem neuen Virus infiziert sind und mehr als 2.000 Menschen an dem Erreger gestorben sind. Sie haben es gerade angedeutet, Sie waren überrascht, dass man das in Bayern so gut eindämmen konnte. Müssen wir uns dennoch darauf einstellen, dass sich das neue Virus auch bei uns weiter ausbreiten wird?
Also zumindest kann man das nicht ausschließen. Das wird sich entscheiden, dann, wie das Virus sich weltweit ausbreitet. Also wir wissen jetzt von den ersten Fällen in Afrika. Man muss gucken, wie das in Afrika weitergeht. Und es wird sicherlich auch davon abhängen, wie viel Patienten mit dem Virus eben zu uns kommen und dann das Virus dann möglicherweise, ohne dass wir es bemerken, erstmal sich weiter verbreitet. Also wir sind ja hier in Deutschland nicht alleine, sondern wir sind eingebettet in Europa, wir sind eingebettet in die gesamte Welt und insofern können wir uns auch nicht komplett abschließen und das sollten wir auch nicht tun.
Und sehen Sie da Ihre Aufgabe als Wissenschaftler auch darin, die Leute besser darauf vorzubereiten und eben zu informieren?
Ganz genau, das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander reden. Also diese Überlegung, dass es wichtig ist, über diese Erkrankung zu reden und auf der einen Seite die Aufmerksamkeit für diese Erkrankung eben hochzuhalten, auf der anderen Seite eben die auch klar zu machen, dass es keinen Grund für Panik gibt, weil diese Erkrankung für die meisten Menschen eben nicht tödlich ist und das einzuschätzen, wie groß die Gefahr für uns eigentlich ist und oder beziehungsweise helfen, das einzuschätzen, das ist, glaube ich, meine Aufgabe als Wissenschaftler und die nehme ich gerne wahr.
Und ich halte nochmal fest, Sie sagen, in Deutschland sind wir gut vorbereitet auf dieses neue Virus.
Ganz genau. Wir sind, glaube ich, im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut vorbereitet. Und natürlich wird es so sein, wenn wir plötzlich sehr viele Erkrankte haben, dass es dann für uns auch schwierig wird, in den ersten Tagen damit umzugehen. Aber das wird gelingen.
Herr Becker, Sie sind Ende 50. Wenn Sie sagen, wir mal in 15 oder 20 Jahren auf Ihr Berufsleben zurückschauen werden, welche Rolle wird im Rückblick dann wohl das Coronavirus spielen? Was meinen Sie?
Das kommt darauf an, was da noch so kommt. Also dieses Coronavirus ist sicherlich ein wichtiger Punkt in meinem beruflichen Laufbahn. Aber ich muss sagen, was mich bisher am meisten beeindruckt hat, das war dieser westafrikanische Ebola-Virus-Ausbruch. Und das mag auch daran liegen, dass eben Ebola-Virus das Virus ist, mit dem ich seit vielen Jahren eben arbeite. Und dann das Erlebnis, dass, obwohl ich da so lange dran gearbeitet habe, wir als wissenschaftliche Community quasi zu Beginn dieses Ebola-Virus-Ausbruchs keinerlei Möglichkeiten hatten, da einzugreifen. Das war für mich eine ganz schwierige Situation. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich dann sehr eingesetzt habe dafür, dass dieser Impfstoff, der ja da war, dass der dann auch wirklich klinisch getestet wurde. Und ja, ich glaube, das ist momentan noch das, was diesen Coronavirus-Ausbruch für mich auf jeden Fall schlägt.
Dankeschön, Stefan Becker, und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank.
Er leitet das Institut für Virologie an der Uni Marburg, wo zurzeit auch an einem Impfstoff geforscht wird gegen das neue Coronavirus. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.